Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Auch heute sitze ich hier nicht alleine, sondern mir gegenüber eine gerade frisch heraus, wie sagt man, gebrachte Autorin, eine Autorin, die gerade frisch ihr Buch herausgebracht hat, wie wir gerade festgestellt haben, ist es nämlich erst seit, heutiger Aufzeichnungstag, 4 Tagen online. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, online kaufbar, also nicht nur online, sondern Hardcover kaufbar. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade dieses Thema super viele von euch wahnsinnig interessiert. Deswegen freue ich mich, dass sie zugesagt hat für den Podcast. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einige von euch schon länger diesem Account folgen, denn vorher hast du schon ganz viel von ihr sehen können, was sie mit, sogenannten Problemhunden, Tierschutzhunden, Hunden, die als schwer vermittelbar gelten, wie sie mit ihnen wieder den Versuch gewagt hat oder den Weg gegangen ist, sie irgendwie zu irgendjemandem vermittelbar wieder, sofern das möglich war, zu bekommen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute mit Sarah Fink hier ein paar Minuten über das ein oder andere aus diesem Bereich zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich.
Sehr schön. Sarah, jetzt habe ich zwar schon ein wenig vorweggenommen und ja, natürlich, ich bin auf Insta unterwegs und folge dir auch schon länger, das habe ich ja schon gesagt. Aber für diejenigen, die jetzt sagen, nö, habe ich vorher noch nichts von gehört, interessiert mich aber, magst du dich einmal ein kleines bisschen vorstellen? Kurz ist immer schwierig, ich weiß, aber wer bist du, was machst du? Und vielleicht nimm das so ein bisschen vorweg auch, warum wir uns sehr wahrscheinlich gleich über dieses Buch unterhalten werden.
Ja, also mein Name ist Sarah Fink, das hast du eh schon erwähnt. Ich bin Hundetrainerin, ich komme ursprünglich aus dem Pferdetrainingsbereich, habe dann irgendwann bin aufs Hundetraining irgendwann dann umgeswitcht und seit 2020, also ich habe immer schon viel mit Tierschutzhunden gearbeitet, aber seit 2020 ist mir dann ausgewandert und es war gerade die ganze Covid-Zeit, wir konnten eh nicht mit Kunden arbeiten und habe dann angefangen, weil die Nachfrage so groß war, Online-Seminare zu drehen. Und ich wollte es halt immer mit Tierheimhunden drehen, weil ich es einfach authentischer finde, als mit jetzt dem vortrainierten netten Golden Retriever, gerade bei so Problemthemen. Und war dann eben sehr viel, noch mehr als davor, im Ausland, in Rumänien, in Bulgarien, in Kroatien. Und ich habe früher schon, also ich habe seit Kind an, war ich viel im Ausland, habe viel Straßenhunde beobachtet, fand das immer sehr, sehr spannend, eben wie die miteinander kommunizieren, wie die so leben. Und das haben wir dann einfach noch viel mehr gemacht, weil wir eh schon in diesen Ländern waren und ständig mit Straßenhunden konfrontiert waren. Ja, und irgendwann kam dann die Idee, weil wir halt die viel beobachtet haben, viel gefilmt haben. Aber es gab dann immer diesen Punkt, dass der Hund, den wir gerade beobachtet haben, durch ein Privatgrundstück durch ist. Wir konnten dem nicht mehr nachlaufen. Dann haben wir den 3 Tage nicht mehr gesehen. Und dann fragt man sich halt, ja, was macht der jetzt die ganze Zeit? Wo ist der? Und irgendwann haben wir gesagt, wir geben mal einen GPS-Tracker rauf und schauen mal. Und das war dann so der Anfang von dem Buch.
Genau, der Anfang von dem Buch, denn die geheime Welt der Straßenhunde ist jetzt ganz frisch im Kosmos Verlag erschienen und ist sicherlich mit sehr, sehr viel spannendem Inhalt gefüllt, der, ich möchte sagen, so ein bisschen auch ein sehr spannendes Thema anspricht. Ich glaube, da gibt es super viele Ansichten drüber. Wir sehen ja unheimlich viel, was Menschen unter Tierschutz verstehen, wie Tierschutz gelebt wird, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also es gibt so wahnsinnig viele Meinungen über all das, wie soll das funktionieren? Und du lebst das Ganze ja sehr, sehr intensiv, sehr vielseitig, bist da voll mit engagiert. Und vielleicht fangen wir erstmal so damit an, wie darf ich mir dann vorstellen? Du hast gesagt, es war so, wir wollten mal wissen, was macht denn so den ganzen Tag? Und wie ist dieses Projekt, weil zu dem Buch sind ja nun mal einige Beobachtungen und Daten entstanden. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie ihr das so Stück für Stück angegangen seid? Wie seid ihr da vorgegangen? Wo wart ihr überall? Du bist ja da auch wahnsinnig viel rumgereist. Was ist da alles los gewesen?
Also ich bin ja schon viel, ich habe viel Straßen schon beobachtet als Kind. Also ich war schon, ich glaube, mit 9 Jahren zum ersten Mal in Rumänien. Das war noch ein ganz anderes Rumänien. Da gab es wirklich noch, ich glaube, 90% mehr Straßenhunde. Da gab es ja mal diese ganz große Massentötung. Seitdem sind es immer noch sehr viele, aber deutlich, deutlich weniger, als ich das als Kind kannte. Und eben, wir haben halt auch schon früher Straßenhunde beobachtet. Ich fand das immer so als Art Fortbildung zu schauen, wie kommunizieren Hunde, was machen die wirklich den ganzen Tag. Und eben dann haben wir durch Corona angefangen, Hunde in Tierheimen zu trainieren, noch mehr und daraus Online-Seminare zu machen. Und wir haben halt immer die Hunde rausgenommen, das war halt auch immer einfacher. Also in Rumänien, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie ein schönes deutsches Tierheim, wo du einfach vielleicht sogar noch einen Trainingsplatz hast und den Hund rausnimmst, sondern du hast da oft entweder Zwinger mit irgendwie 100 Hunden drinnen oder du hast richtige Gänge mit jeweils 5 Hunden pro Zwinger. Wenn du mit einem Hund da durchgehst, dann zerbeißen sich die Hunde in den anderen Zwingern. Das kannst du nicht machen. Das heißt, wir haben immer einen Hund rausgenommen, in Pflege genommen und mit dem Hund dann neue Online-Seminare gedreht, oftmals. Und ja, mit dem Hund gehst du spazieren, mit dem Hund machst du alle möglichen Dinge. Das heißt, das ist halt dauernd das Straßenhundethema rund um dich. Und das fanden natürlich auch unsere ganzen Kunden sehr spannend. Und ich fand es auch spannend, wie die Hunde reagieren, wie die miteinander so tun. Und ja, dann haben wir angefangen, die zu beobachten, die zu fotografieren, zu filmen. Und ja, wie gesagt, irgendwann haben wir gesagt, es wäre doch eigentlich mal spannend, so einen GPS-Tracker darauf zu geben. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir einen GPS-Tracker darauf geben, der zeichnet zwar die Route auf und so, aber noch spannender wäre es, wenn wir das Ganze noch kombinieren und einen Aktivitäten-Tracker dazugeben, so einen kleinen Tracker noch, der ganz genau aufzeichnet, wie viel schlaft er, wie viel ruht er, also sprich liegen, beobachten, wie viel unser Tracker, der kann Spiel oder also abruptes Hin- und Herrennen, Bewegungen quasi aufzeichnen. Also sagt dann, okay, das ist eher Spielverhalten, abrupte Wechsel, wie viel geht der, wie viel rennt der und sprintet der wirklich. Und das war dann halt schon sehr, sehr spannend, weil ich habe mal gedacht, ja, ist mal so, also interessant, das mal so ein bisschen noch zu anschaulich zu sehen. Aber ich fand es halt sehr spannend, weil es halt wirklich sehr oft sehr dem widersprochen hat, was man so in Hundebüchern liest. Also wenn ich lese, so 5 Minuten spazieren gehen pro Tag mit einem, es ist die 5-Minuten-Regel, wenn der Welpe 3 Monate alt ist, 3 mal 5 Minuten, 15 Minuten am Tag spazieren gehen. Das habe ich auch mal Kunden erzählt, ehrlicherweise. Und dann habe ich aber keinen einzigen Hund gefunden, der das jemals gemacht hat, sondern Standard ist eher ein kleiner Welpe, 6 bis 8 Wochen. Ja, die sind schon 6, 7, 8, manche 10 Stunden am Tag hochaktiv. Dann denkt man sich jetzt halt schon so, das ist schon spannend. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet gehabt. Ja. Und nicht auch, was die Hunde so machen mit Bezugspersonen und so. Das ist dann schon sehr, sehr spannend gewesen. Dann haben wir es eben ausgeweitet und noch mehr Hunde, noch mehr Hunde, noch mehr Hunde getrackt. In, oh Gott, wie viele Länder waren es? Ich müsste mein eigenes Buch mal kurz lesen. Es waren auf jeden Fall in der Türkei, wir waren in Bulgarien, Rumänien war sehr schwierig zu tracken. Kann man eh nachher noch ein bisschen darüber reden. Genau, aber noch in Portugal, ja, also ein paar Länder, Griechenland.
Also sehr, sehr unterschiedlich und entsprechend natürlich auch, ich kann mir vorstellen, dass man gar nicht so richtig sagen kann, dass jetzt ein Straßenhund halt so oder so lebt. Also wir kennen ja von unseren eigenen Haushunden, sorry, aber jeder Hund wird in irgend so ein individuelles Alltagskonstrukt hineingeworfen und wir wissen, dass Hunde sich da wahnsinnig super anpassen können. Wie ist es bei den Straßenhunden? Also jetzt habt ihr Erfahrungen aus den verschiedensten Ländern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch sehr unterschiedlich ist. Wie leben sie? Wie sind sie so zusammen unterwegs oder alleine? Oder wie sehr? Oder gibt es da regionale Unterschiede? Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, wie du sagst, es gibt nicht ein Hund macht. Das war eigentlich so das größte Learning, wie verdammt unterschiedlich Hunde sind. Ich meine, es ist eh logisch, du hast ja so viele Rassen. Ich müsste nachschauen, wie viele Rassen gibt, ich weiß gar nicht. Aber es gibt etliche hunderte Rassen.
Richtig irgendwie so oder
Und es gibt halt eben vom Neufundländer oder Bernhardiner, der halt jetzt sehr träge ist im Vergleich zu einem Mali oder einem Border Collie, gibt es halt alles dazwischen. Und wir haben Hunde getrackt, die waren 8 Stunden am Tag hochaktiv, sind mit Leuten auf dem Berg, mit Touristen auf dem Berg gelaufen. Nicht, weil die jetzt vor Hunger, an Hunger gelitten haben und unbedingt darauf laufen mussten. Die hatten Futterstationen im Tal, also die hätten nicht mitlaufen müssen. Die haben vielleicht eine leckerere Wurst bekommen und nicht das Trockenfutter fressen wollen, aber war nicht, dass sie am Verhungern waren. Die sind 8 Stunden den Berg rauf und runter gelaufen. Und dann gibt es Hunde, die waren irgendwie irgendwas zwischen 15 Minuten und 45 Minuten am Tag hochaktiv. Das gibt es halt auch. Also so ein fauler Kangal, der in der Türkei irgendwie nur rumliegt, ja, da steht er mal auf und geht irgendwie ans andere Ende von der Straße und das war es dann eigentlich und das macht irgendwie 4 Mal am Tag und dann kommt halt so eine Viertelstunde zusammen. Ja, das gibt es halt auch.
Spannend. Also, das ist ja schon mal so ein Ding dazu, dass es natürlich wahnsinnig viele Hunde, auch merken wir ja auch, also es gibt durchaus Hunde, die besser in eine Lebenssituation passen als andere, vielleicht auch aufgrund der Umstände, die da eben so sind. Wie ist das mit dem Zusammenleben so, ich sage jetzt mal, mit dem Mensch in den verschiedenen Regionen? Ich glaube, viele haben ja so das Bild, dass Hunde, die irgendwie nicht in einem super behüteten Haus mit Garten leben und nicht im Anschluss an uns leben, dass es denen immer sehr schlecht geht. Und ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Also gibt es selbstverständlich
Ja.
Situationen, wo das so ist und Kreise, wo das so ist. Aber ich weiß nicht genau, ob es richtig ist, aber ich glaube, so Deutschland, Österreich, Schweiz, welche Länder noch, sind so ziemlich die einzigen ohne großartige Straßenvorkommen.
Ja,
Ansonsten.
die ganzen Nordländer, Schweden, Norwegen, glaube ich, haben jetzt auch nicht, aber ja.
Aber ansonsten sind wir da ja eigentlich weltflächendeckend mit Hunden, die irgendwie so ihren Alltag draußen verbringen, überall unterwegs, oder?
Ja. Also es gibt halt vor allem auch in vielen Ländern, vielleicht sogar in Österreich und Deutschland, sehr am Land, ganz viele freilebende Hunde. Das sind jetzt keine Straßenhunde per se, und davon gibt es halt auch sehr viele in Rumänien, Bulgarien und so weiter, die einfach frei rumlaufen. Die haben schon ihre Menschen und die gehen auch nach Hause fressen, aber die laufen halt einfach durch den Ort. Und wir haben auch ganz oft erlebt, dass wir fragen immer die Einheimischen, ist das hier ein Straßenhund? Können wir dem ein Halsband draufgeben? Und ganz oft sagen dann die Einheimischen, ja klar, ist ein Straßenhund, kannst du ein Halsband draufgeben, der gehört niemandem. Und dann geben wir ein Halsband drauf und nach einer halben Stunde laufe ich dem Hund nach, dann lauft er in den Garten rein. Dann sage ich, hey, ist das hier dein Hund? Und dann werde ich irgendwie eine halbe Stunde verhört, warum der Hund warum der Hund ein Halsband oben hat. Weil das ist ja mein Hund. So, ja. Yeah. Die anderen drei Locals, also die Einheimischen, haben gesagt, das ist ein Straßenhund, sorry. Und das ist halt nicht einmal passiert. Ja.
Okay.
Wie
Also
lange
das
ist das
heißt.
existent? Weil eben die Leute haben so ihren Lieblingsstraßenhund dann mal, der irgendwo aufkreuzt, muss ja gar nicht gekauft sein. Den füttern sie dann und dann sagen sie halt, das ist meiner oder der wohnt halt bei mir und was machst du dann mit dem Hund? Ja.
Okay, also das ist auch, ich glaube, das ist so ein Ding, dass wir halt, wenn wir diese Welt noch nicht so für uns entdeckt haben, weil wir nicht so viel davon mitbekommen haben, wie wir jetzt vielleicht dann zumindest in der Perspektive als Leser einnehmen dürfen, da ein paar Informationen mehr zu bekommen, ist es ja so, dass viele Leute auch so das Bild haben, dass die Straßenhunde irgendwie ein, ja, wie soll ich sagen, ein schlechtes Leben haben, nicht so gewünscht sind. Auch das ist ja eben in vielen Regionen gar nicht der Fall, oder?
Gar nicht, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es gibt keine Region, wo es nicht eine Person gibt, die Hunde nicht mag oder auch mehrere Personen gibt. Das ist halt wie auch in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Es gibt auch hier Leute, die Hunde vergiften. Ist ja nicht so, dass hier alle Hunde mögen und lieben. Gibt genügend Leute, die Hunde absolut nicht leiden können und auch versuchen, die zu töten, auch wenn die dir gehören. Das gibt es in jedem Land. Es gibt aber auch in jedem Land Leute, die Hunde mögen. Aber es ist auch unter den Einheimischen oft eine große Diskussion. Ich habe dann oft mit Agent Corinth waren wir mal, das ist in Griechenland ein Ort, so ein ganz kleiner, richtig süßer Ort. Und da gab es so drei Leute, drei, vier Leute, die sich sehr viel um die Hunde gekümmert haben. Und ich habe geschaut, ich schaue immer, dass ich mit allen Leuten darüber spreche, was wir machen, dass die keine Angst haben, warum der Hund ein Halsband oben hat. Mit der ersten Frau war die erste Diskussion, Halsband drauf und der soll frei sein und dem geht es hier gut und sie kümmert sich um den Hunden geht es gut, sie kastriert die auf eigene Kosten, eine Supermarktfrau. Im Supermarkt liegen da oft die Katzen irgendwie unter den Supermarktregalen, unterm Gemüse. Und ja, auch die Hunde ab und zu mal, die werden rausgescheucht dann wieder, aber die kastriert die, die füttert die, die kümmert sich. Und die fand schon ein Halsband eine ziemliche Freiheitsberaubung für eine Woche. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass die vermittelt werden. Habe ich sie beruhigt, nein, nein, ich vermittle keine Hunde, ich track die nur. Dann demnächst, das war dann, da habe ich demnächst, der nächsten Person gesagt, hey, ich weiß, der Hund liegt da immer vor deiner Türe, den ich gerne tracken möchte, ich wollte nur sagen, ob das okay ist mit dem Halsband. Ja, ob ich den vermitteln kann, dem geht so schlecht. Hier wurden vor 4 Jahren, ist irgendwie Hunde vergiftet worden und sie glauben, das war die Regierung. Also auch die Einheimischen sind sich halt nicht einig. Ja? Und es gibt halt alles. Es gibt dann Kinder, die mal vorbeilaufen und Steine hinwerfen. Es gibt genauso die alte Frau, die hinkommt und sie füttert. Also es gibt halt beides. Und ich nehme auch, also wenn wir durch Rumänien fahren, sind wir schon sehr oft mit Straßenhunden abgeendet, die wir dann mitgenommen haben. weil halt mal ein verletzter Hund da war oder so. Also man braucht jetzt nicht sagen, dass Straßenhunde, dass es immer allen gut geht oder dass die genauso lang leben wie ein Haushund, aber auch Wildtiere leben nicht genauso lang wie Zootiere, muss man fairerweise auch sagen. Die Frage ist, geht es dem Hund halt immer wirklich besser in einem Haus? Mal ja, mal nein. Ja. Es gibt beides.
Genau, das ist ja so ein relativer Punkt. Und ja, natürlich, ein freilebender Hund oder Straßenhund oder je nachdem, wie er da jetzt auch gerade einzuordnen ist, ist natürlich in der Zivilisation auch ganz anderen Gefahren ausgesetzt als unser Hund, der wohlbehütet bestenfalls eben von A nach B immer überall hin begleitet wird und sich darum gekümmert wird. Und natürlich, da gibt es natürlich einige Dinge, die darauf Einfluss nehmen können, ob es gesundheitlich ist, keine Versorgung oder wenn man da halt so lebt, das auf jeden Fall. Und kommen wir vielleicht so ein bisschen in die Richtung dahin, dass wir jetzt schon gemerkt haben, okay, also du bist ja auch nicht die Erste, die das erzählt und zeigt und jetzt dann auch noch in ein Buch verfasst hat, wo es eben auch darum geht zu sagen, wie sieht denn das aus mit dem, ja, helfen bei Straßenhunden oder helfen für Straßenhunde? Also es ist ja nicht selten, dass, ob es Tierschutzorganisationen sind oder, immer wieder Hunde auch aus gerade diesen Bereichen zu vermitteln haben. Also, dass sie in irgendeiner Art und Weise, entweder sehr wahrscheinlich Tierheime, vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen mehr zu sagen, Hunde aus Tierheimen hier rüberbringen oder wie ist das so mit Auslandstierschutz? Wo kommen viele dieser Hunde her? Und sind das teils auch solche Straßenhunde oder ist es eher wirklich, dass die, ich sage jetzt mal, Tierheime in Anführungszeichen unterstützt werden, leer gemacht werden? Wie ist es so vor Ort zu sehen?
Es gibt halt alles. Also es gibt natürlich und auch wie die Leute es interpretieren, du kannst es ja auf verschiedene Weisen sehen. Ich verstehe auch die Leute, die sagen, ja, ich möchte diesen Hund vermitteln, weil der lebt halt hier und die Straße ist relativ nah an der Hauptstraße. Vielleicht lauft er mal unter die Räder. Also ich kann, die meisten Tierschützer, würde ich jetzt mal sagen, meinen das ja auch sehr gut. Also gibt es die, die auch ein Geschäft draus machen, das als Businessmodell sehen. Aber viele meinen das ja auch sehr, sehr gut. Und man kann sie auch so sehen. Und ich kann ja auch nicht in die Zukunft schauen und sagen, ja, der Hund wird vor ein Auto laufen und der nicht. Also ich weiß nicht, ob die Person recht hat. Aber natürlich, und es gibt ja auch die Hunde, die dann wunderbar zurechtkommen in Deutschland oder Österreich oder Dänemark oder weiß Gott, wohin die kommen. Es gibt die Hunde, die super zurechtkommen, denen man wirklich einen Gefallen tut. Und es gibt die, die halt damit überhaupt nicht klarkommen, die ich dann auch im Training oft habe, weil die halt überhaupt nicht mit dem Leben klarkommen. Ich habe jetzt einen Hund erst getrackt bei einer Müllhalde in Bosnien. Ja, die war jeden Tag irgendwie 20 Kilometer teilweise unterwegs und war jagen im Wald, obwohl die voll gefüllte Futterstationen hatte. Die war, ich muss jetzt nachschauen, 8 Stunden am Tag unterwegs oder so. Ist halt die Frage. Klar kann man das Ganze auch mit Training machen, man kann ja mehr Kopfarbeit und sowas bieten. Aber natürlich ist die Frage, tut man dem Hund wirklich einen Gefallen? Kann sein, dass die voll aufblühten, dass er es richtig gut gefällt, dass die richtig Spaß dran hat. Bei einem sehr aktiven Menschen, der viel wandern geht oder vielleicht keine Cross macht oder Sucharbeit macht. Also ich will nicht sagen, dass es immer schlecht ist, Hunde zu retten quasi. Aber es ist auch nicht immer für den Hund schön. Also gibt beides einfach. Ja. Aus meiner Sicht.
Genau, ich glaube, das sich auch nochmal so vor Augen zu führen. Jetzt hast du gerade noch ein sehr, sehr spannendes Beispiel genannt, dass natürlich so ein Hund, wenn man diese Hündin jetzt nehmen würde, die trotz, dass sie eigentlich alles vor der Nase liegen hat, um entspannt irgendwie ihren Bedarf zu decken, sie trotzdem einfach auf Streifzug geht und da natürlich entsprechend sich bewegt und unterwegs ist und ihr Ding macht und das jetzt so ein Fall wäre, wo man jetzt nicht hundertprozentig weiß, okay, wenn ich das jetzt in eine Familie packe in Deutschland, die unbedingt einen Hund haben will und dann eben mit Spaziergängen und so weiter, natürlich auch mit Training und Anleitung unterwegs wäre. Aber ich glaube, sich vor Augen zu führen, dass diese Hunde ja schon ein Leben haben, wenn sie hierher kommen, oft. Und das manchmal total von dem abweicht, was wir für eine Idee von Hundehaltung so haben. Ich glaube, das ist ein sehr großer Punkt, oder?
Ja, und du weißt es halt vorher nicht. Also auch die Tierschützer vor Ort, Den zeige ich dann die GPS-Daten. Da kann man da überall in diesem ganzen Waldgebiet hier war der Hund unterwegs. Und dann so, oh wow, sie dachten, der ist nur bei der Futterstation. Also das kann man ja nicht, und die wollen ja nicht unbedingt jetzt jeden Hund zu einem unpassenden Zuhause vermitteln. Also die meisten wollen ja ein passendes Zuhause finden. Die meisten, würde ich sagen, sind nicht darauf aus, dass sie den Profit machen. Würde ich jetzt mal niemanden unterstellen oder den wenigsten. Aber du weißt es halt nicht, wie der Hund so ist. Das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Wobei ich auch nicht dafür bin, dass man jetzt alle Hunde züchtet. Ich finde es schon gut, dass man Hunde aus dem Tierheim nimmt. Wenn mich Kunden fragen, wie sie den Hund auswählen sollen, empfehle ich ihnen halt immer am allerbesten, ich meine, du fliegst ja auch in den Urlaub vielleicht, flieg hin, schau dir den Hund an, nimm den mal mit ein paar Tage oder üb, schau dir Sachen an. Wenn du täglich durch die Stadt durch musst, dann geh mit dem Hund durch die Stadt, schau, wie der reagiert, nimm den mal ins Haus mit, ins Apartment mit und schau, wie der damit tut. Viele sagen dann, ja, ist nicht realistisch, mal nach Rumänien zu fliegen. Ich denke mir, es ist halt trotzdem nur ein paar Stunden Flug. Viele Leute fliegen nach Italien genauso. Kann man schon machen. Für die meisten ist es sicher möglich. Ich finde halt das, also ich würde meinen Hund immer so aussuchen, indem ich halt wirklich den mal mit habe und mal schaue, wie der mit einem zumindest ähnlichen Alltag wie meinem grob klarkommt. Und dann sieht man eh schon viel, ob der passt oder nicht passt. Alles siehst du auch nicht in 3 Tagen, das ist schon klar, aber es ist so ein bisschen was.
Sehr spannend. Könntest du so ein bisschen sagen, was sind so die Dinge, die dich am meisten vielleicht verblüfft haben, so mit dieser genaueren Beobachtung von verschiedenen Straßenhunden? Gibt es da so ein paar Punkte, wo du gesagt hast, hätte ich so nicht gedacht? Du hast vorhin schon was angesprochen, aber gibt es so ein paar Punkte, wo du sagst, das fand ich jetzt, trotz dass ich so viele Hunde schon gesehen habe, doch sehr, sehr interessant?
Also die Welpen fand ich generell, glaube ich, das war eines der spannendsten Sachen, dass einfach komplett von jedem Welpenbuch abweicht. Also wenn ich in ein Welpenbuch reinschreibe, ja, du kannst mit einem Welpen ruhig 8 bis 10 Stunden am Tag spazieren gehen. Also ich weiß, wenn ich das mal öffentlich sagen würde in einem Reel, ja, das würde sehr viral gehen. Aber das machen halt Welpen standardmäßig. Also die machen schon Pausen dazwischen. Aber wenn ich sage, ja, du kannst ruhig 8 Stunden, 10 Stunden spazieren gehen, mach halt ein paar Pausen, fragt trotzdem jeder, ob ich vollkommen verrückt bin. Nur das machen halt Straßenhunde so. Das ist halt dann schon spannend. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, weil eben auch Straßenhunde, wie wir sagen, es gibt nicht wenige, die 8 Stunden am Tag halt durch die Gegend laufen, und ich will ja dem Hund beibringen, mache auch viele ruhige Sachen, weil, also ich zumindest möchte nicht jeden Tag 8 Stunden wandern gehen. Also es macht schon Sinn, dem Hund das beizubringen von Anfang an, aber so 15, 5-Minuten-Regel, also 5 Minuten pro Lebensmonat spazieren gehen, ist dann halt schon auch ein bisschen gar verrückt, wenn man es in dem Rahmen sieht. Das war auf jeden Fall spannend. Spannend war auch in Griechenland. Da gab es Hunde, die haben sich, da gab es einen ganz großen Kreisverkehr, und wir haben mehrere Hunde aus dem Ort getrackt. Und die haben sich dann oft am Abend beim Kreisverkehr getroffen zum gemeinschaftlichen Autojagen. Also die waren in unterschiedlichen Bereichen von dieser Stadt unterwegs. Und dann sind die zu diesem Kreisverkehr gegangen. Und dann sind die oft eine halbe Stunde gelegen, haben nichts mehr gemacht. Dann hat einer wieder angefangen, Autos zu jagen. Und dann wurde wieder jedes Auto gejagt, mal für eine Viertelstunde. Dann sind sie alle wieder hingegangen, haben sich wieder ausgeruht. Und dann haben sie sich wieder getroffen. Also so lustige, ja, woher sie auch wussten, fand ich spannend. Also der Hund vom ganz anderen Stadtende wusste, der kam halt dann dorthin. Oder was ich auch, was wirklich sehr spannend war, haben wir leider nicht fertig wirklich recherchieren können quasi, weil dort die Halsbänder immer geklaut wurden in dem Ort. Aber wir haben einen Hund getrackt, gehabt vor einem Supermarkt, eine Hündin. Und zwar an einem, ich glaube, es war ein Samstag, da haben wir die Hündin vor dem Supermarkt gesehen. Und die ist dann weggelaufen, relativ so 10 Kilometer weg, zu einem Haus, wo dann unser Tracker geklaut wurde. Also Leute haben Angst um ihre Hunde, die nehmen das runter, schmeißen sie irgendwo in die Wiese, dann siehst du so ungefähr ein Signal, findest das aber nicht mehr. Das war so das Standardding. Aber das Spannende war, der Hund ist am Sonntag nicht mehr zum Supermarkt gegangen. Und ich war dann auch am Sonntag, bin ich beim Supermarkt vorbeigefahren. Und da war am Samstag waren ganz viele Hunde vorm Supermarkt. Am Sonntag war dort kein Hund. Jetzt habe ich bei mir uns halt gedacht, naja, die sehen halt, da gehen keine Menschen aus und ein, die jetzt auch Futter mitbringen und mal was Leckeres draußen liegen lassen. Die sehen halt, okay, da ist niemand. Aber das Spannende war, am nächsten Tag, am Montag, war Feiertag. Und da waren plötzlich alle Hunde vorm Supermarkt. Also es war
Okay.
halt dann schon, okay, verstehen die Wochentage? Weil der Montag, wo eben Feiertag war, aber wo standardmäßig offen wäre, waren alle Hunde vom Supermarkt. Und am Tag davor, am Sonntag, ich glaube, 2 Hunde waren vom Supermarkt. Das sind nicht viele. Das war schon spannend.
Also so dieses Zeitgefühl irgendwie oder irgendwelche Rhythmen, die sie da scheinbar irgendwie zu erkennen tun oder dass sie die erkennen und
Ja.
dann sich zunutze machen, wenn das Sinn macht irgendwie dann auch. Sehr, sehr
Ja,
spannend.
und getrackt. Der hat einen, da gab es einen Tankstellenwart. Da gibt es so ein ganz liebes Video irgendwo auf Insta und TikTok, wo der spielt mit dem Hund, der Tankstellenwart. Und der mochte diesen einen Straßenhund so extrem gerne. Der hat ihn gefüttert und gestreichelt und gespielt mit dem. Und der andere, der Chef von diesem Tankstellenwart, der mochte den Hund nicht, der hat ihn immer weggescheucht. Und der Hund hat immer, da warst du noch im Tracker gesehen, so eine halbe Stunde bevor der Chef nach Hause gegangen ist, hat der Hund gewartet, schon so einen halben Kilometer vor der Tankstelle. Und dann, wie der weg war, ist der Hund immer gekommen. Das fand ich auch spannend. Also, er hat das von dort aus nicht gesehen, definitiv. Es war zu weit weg. Ja.
Ich finde es halt so wahnsinnig spannend. Ich meine, wir hier versuchen natürlich, machen gezielt was mit unseren Hunden und bringen die in bestimmte Richtungen, sprechen halt dann mit natürlich auch Lernverhalten an. Aber ich glaube, man bekommt da so pur mit, was Hunde einfach auch ohne unsere gezielte Führung irgendwie einfach machen. Also dieses, was tun sie, was machen sie? Woran haben Sie Freude oder was macht Ihnen zum Überleben irgendwie auch Sinn? Weil ich würde jetzt mal sagen, Autos jagen am Kreisel jeden Abend gehört jetzt nicht unbedingt zum Überlebensmodus mit dazu,
Wobei, das sind
sondern.
alte Hunde dabei. Also, das sind achtjährige, zehnjährige Hunde dabei. Wir haben mit den Einheimischen gesprochen, die sind seit recht jung, also hat die Welpen sind auf der Straße. Also, klar, es gibt Hunde, die verletzt werden. Das gibt es auch. Wobei in Griechenland, würde ich mal sagen, gibt es sehr flächendeckend Tierschutzorganisationen, die das sehr sich um solche Hunde dann kümmern. Aber eben, es gibt auch die Hunde, die 8, 9, 10 Jahre alt sind und das irgendwie auf die Reihe kriegen, dass sie nicht überfahren werden dabei. Und das Spannende ist auch, ganz viele Straßen nutzen Zebrastreifen. Das fand ich auch immer lustig.
Okay.
Wir haben Zebrastreifen, warten bis grün ist und gehen rüber.
Abgefahren. Okay.
Ja, das ist total lustig.
Ein paar Verkehrsregeln haben Sie auch schon
Ja,
gelernt.
ja.
Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, Rumänien war ein bisschen schwierig zu tracken. War das dann wegen der abgenommenen Halsbänder, wo das so schwierig war, das eine oder andere Mal die Hunde auch nachzutracken? Oder gab es da noch andere Gründe für?
Ja, also ich meine, wir haben in Rumänien, was Rumänien? Ich glaube Rumänien, ja. Haben wir angefangen zu tracken? Nein, bloß in Portugal. Aber da haben wir nur einen Hund getrackt. Da gibt es nicht jetzt so viele Straßenhunde. Das ist nicht vergleichbar mit Rumänien oder so. Da gibt es vielleicht so ein paar ausgesetzte, ganz scheue Jagdhunde, die du aber niemals tracken kannst, weil sie so scheu sind. Da haben wir nur einen Hund getrackt. Aber wirklich oft versucht, zumindest haben wir es in Rumänien. Und damals habe ich noch einfach so normale Klickhalsbänder oben gehabt. Mittlerweile habe ich Lederhalsbänder mit so kleinen Minischlössern. Das geht deutlich besser. In Rumänien sind die ständig gestohlen worden. Zum einen, weil die Leute Angst hatten, weil das ihr Hund, also ihr Hund unter Anführungszeichen war, der Straßenhund, um den sie sich kümmern, ihr Lieblingsstraßenhund. Mich hat auch mal eine alte Frau angeschrien und den Hund irgendwie drinnen gehabt und mir nicht mehr gegeben, mein Halsband, weil sie glaubte, ich will den Hund verkaufen. Hat dann ein Mädchen übersetzt und gemeint, sie gibt den Hund sicher nicht raus, weil sie will dann nicht, dass er verkauft wird. Ich will nur das Halsband wieder, das kostet alles viel Geld. Ja. Und der Hund war aber vorher irgendwie einen Kilometer entfernt von einem Supermarkt. Alle Einheimischen gemeint, ja, der Hund ist jeden Tag hier, ist ein Straßenhund. Drum war das schwierig, aber auch natürlich das Thema, dass die Leute das spannend fanden, dass sie halt irgendwie das runtergenommen haben, aufgeschraubt haben, meine 10 Cent Knopfdruckbatterie rausgeholt haben. Also wir sind einmal dann wirklich mit einem Polizisten hingefahren, weil ich genau gesehen habe, wo der Tracker ist. Und haben dann halt gefragt, haben sie gemeint, nein, sie haben nie einen Straßenhund oder ein Halsband gesehen. Man kann das Ding aber piepsen lassen, habe ich piepsen gelassen. Und dann haben wir gesehen, ach, liegt in der Werkstatt drinnen, schön auseinandergenommen. Den Effective-Tracker kann man nicht aufschrauben, aber der Aktivitäten-Tracker schön auseinandergenommen. Und meine Knopfdruckbatterie um 10 Cent irgendwie mitgenommen.
Okay, also es besteht da so ein bisschen Neugierde, was das ist, und Sorge
Ja.
auch irgendwie eine
Sorge,
Mischung.
Neugier, könnte man vielleicht für irgendwas verwenden und brauchen. Also sie haben dann. Das Ding hat angeblich hat es ein Kollege von dieser Autowerkstatt runtergenommen, der hat ihn angerufen vor diesem Polizisten und der hat gemeint, ja, es ist ein Straßenhund, darum dachte er, das gehört niemandem, das Halsband, und er könnte es vielleicht brauchen. Das war so die Aussage.
Okay. Ja, kann
Ja.
man vielleicht mal für irgendwas gebrauchen. Okay. Wenn jetzt jemand, du bist ja auch wahnsinnig viel mit Training unterwegs, auch hast auch viele Online-Kurse gedreht, daraus ja auch so ein bisschen dieses Ganze sich immer weiter in die Richtung bewegend. Findet man auch alles auf seiner Seite, die wir hier natürlich auch drunter verlinken, auf www- nein, nicht auf www-, sondern www.sarah-fink.com. Da einmal alle Angebote und auch Online-Kurse, die du eingedreht hast. Was kann ich da finden? Für wen ist das geeignet? Wer findet da bei dir Unterstützung? Mit welchen Teams arbeitest du insbesondere?
Also die Online-Kurse, da geht es eigentlich hauptsächlich um Alltagstraining. Das heißt, alles in Richtung Leinenführigkeit, Rückruf, Impulskontrolle, Ruheübungen. Also mein Ding ist halt komplett dieses Alltagstraining. Das heißt, wie mache ich einen Hund alltagstauglich? Ein bisschen was auch so zum Thema Beschäftigung, Spürhundetraining. Aber ich glaube, da sind deine Online-Kurse deutlich umfangreicher zum Thema Beschäftigung mit Dummy-Training. Also da müsst ihr bei der Christina reinschauen zum Thema Beschäftigung. Ein bisschen was haben wir auch, aber eben Hauptfokus ist immer auf wirklich alltagstauglich den Hund zu machen. Und eben, wir drehen es nicht mit irgendwelchen vortrainierten Hunden oder mit dem eigenen Hund, weil, egal, ich könnte mit meinem Border Collie auch drehen, wie halt nett, ich könnte so die Idee erklären, aber wirklich sehen, wie es noch mit einem schwierigen Hund ist, tut man halt wahrscheinlich nicht unbedingt. Und darum haben wir gesagt, wenn wir Online-Kurse drehen, eben, die Nachfrage kam halt so sehr von unseren Kunden, ich wollte es eigentlich nicht, ich habe immer gesagt, na, Online-Kurse, davon kann man nicht gut lernen, besser 1:1 am Platz. Ja. Dann während Corona haben noch mehr Kunden gesagt, mach doch, mach doch, mach doch. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn dann, aber halt mit Tierheimhunden, dann bringt es dem Tierheimhund was. Für den Tierheim ist alles gratis. Wir zeigen es auch den Leuten im Tierheim, wie wir das machen, was wir machen. Und genau, finanziert es eben durch Online-Kurse. Genau, das heißt, man sieht dann einfach, wie bringe ich das auch einem schwierigen Hund bei? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es mit dem eigenen, vermutlich nicht so heftigen Hund beibringen kann, denke ich, relativ groß. Also zumindest die Feedbacks sprechen da für sich.
Auf jeden Fall, sehr, sehr positive Resonanz darauf ja auch. Und ja, magst du vielleicht noch abschließend irgendwas sagen, wo du sagst, Mensch, das Buch, das liegt mir am Herzen, weil und die geheime Welt der Straßenhunde, das ist jetzt sicherlich auch noch so ein ganz frisches Projekt, wo man dann all diese ganzen Erfahrungen, Ideen, Daten, Erkenntnisse dann auch von euch da drin zusammengefasst in dem Buch findet. Und wo sagst du, für wen ist das? Wer sollte da mal reinschauen? Und was würdest du dir wünschen, was dieses Buch ein bisschen zeigen darf?
Ich hoffe, dass es zeigt, dass es nicht so schwarz-weiß ist. Also es ist weder so, alle gehören gerettet, noch alle gehören auf der Straße gelassen. Also ich habe ja auch jedes Jahr Hunde, die ich mitnehme, weil ich irgendwie ausgesetzte Welpen finde mit 6 Wochen. Klar, kannst du nicht liegen lassen. Aber es gibt eben beides. Es gibt die, denen es gut geht, es gibt die, denen es nicht gut geht. Es gibt die, wo Menschen extrem an den Hunden hängen. Es gibt auch die Menschen, die sie nicht mögen. Und auch das Thema Auslastung, es ist ja sehr viel auch ums Thema Beschäftigung. Was kann ich meinen Hund daraus mitnehmen vielleicht? Auch da ist es halt nicht schwarz-weiß. Es gibt jetzt nicht den Hund. Das, wenn du sagst, Tiere brauchen so und so viel Auslastung, ja, wovon redest du? Vom Elefanten, vom Leoparden? Die Hunde sind so unterschiedlich, weil sie in so verschiedene Kategorien reingezüchtet wurden, dass man es halt echt nicht, dass man nicht verallgemeinern sagen kann, es ist nur so oder nur so. Das ist so die Hauptaussage. Es ist nicht schwarz-weiß. Es gibt ganz viel Grau.
Ganz viel Grau dazwischen und bevor man, ich glaube auch so ein bisschen, bevor man mit der Meinung direkt los irgendwie denkt, das wäre alles so einfach zu umfassen. Ich glaube, da lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein Blick in dieses Buch, auch um so ein bisschen ja in diese Welt hineinzugucken. Was machen Hunde wirklich? Mit Menschen, ohne Menschen, klar, sie leben da irgendwie entweder in der Koexistenz irgendwie oder vielleicht auch je nach Region irgendwie so ziemlich weit weg von Menschen, haben mit denen so gar nichts zu tun. Ich glaube, das kann man auch noch nicht mehr so unbedingt sagen.
Die meisten leben schon mit Menschen, also eben, es sind ja domestizierte Hunde, das heißt Tiere, die brauchen schon noch irgendwie den Menschen. Also jetzt irgendwo im Gebirge alleine findest du keine Straßenhunde. Es sind schon immer irgendwo bei Menschen. Es sind jetzt keine Wildtiere, es sind keine Wölfe, es ist wie Stadttauben eigentlich. Stadttauben sind ja auch wilde Haustiere. Und die findest du jetzt nicht irgendwo im Gebirge alleine, sondern die findest du immer bei Menschen. Und so ist halt mit Hunden auch, ja.
Und ist es so, dass Straßenhunde ja natürlich in der Nähe von Menschen sind, aber auch immer was mit den Menschen irgendwie auch zu tun haben? Oder gibt es da auch welche, die ja eher so ein bisschen ihr Ding machen, da abseits von Leben, jetzt gar nicht unbedingt Nähe zum Menschen im Sinne von, ja, wir sind mit an der Zivilisation dran, aber haben sonst nicht viel mit den Menschen zu tun, sehr wahrscheinlich, oder?
Ja, also gerade ängstliche Hunde oder so, die einfach eben ihr Futter suchen da in Regionen in der Nacht oder so, aber eben dann nicht mit Menschen was zu tun haben wollen. Klar, das gibt's viel, gerade auch in Rumänien. Rumänien ist einfach das wenig schönste Land für Straßenhunde. Türkei war ich halt vor dieser ganzen Tötung. Ich habe jetzt viel gehört, dass es Tötungen gibt dort. Ich war aber vor dem Ganzen dort. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber Rumänien eben mit den Tötungsstationen ist sicher das wenig schönste Land für Straßenhunde, weil es eben diese bezahlten Hundefänger gibt. Wobei auch es gibt Hunde, die kenne ich seit Jahren. Die werden halt irgendwie nicht gefangen. Also nicht so, dass jeder Hund jetzt in der Tötung landet, aber klar, es gibt diese Tötungen und das ist nicht schön. Ja, aber eben, dadurch, dass es die gibt, bleiben halt tendenziell scheuere Hunde auf der Straße, die du nicht so gut fangen kannst. Das ist einfach auch da so ländermäßig in Rumänien eher scheuere Hunde auf der Straße. Ist auch wieder anders natürlich als jetzt.
Also auch sehr unterschiedlich dann je nach Land, wie so die Erfahrungen der Hunde dann auch entsprechend mit Menschen natürlich sind.
Ja, die Erfahrung auch die Rassen. Die Türkei hat ganz viele Kangals. Das hast du jetzt in Rumänien natürlich, dass du andere Herdenschutzhunde, aber jetzt keine Kangals zum Beispiel. Ja.
Sehr, sehr spannend. Und ihr bekommt vielleicht so einen ganz kurzen Einblick nur da rein, dass es sich sicherlich mal lohnt, wenn man ja, so ein bisschen mehr darüber wissen möchte, wie sind Hunde denn? Gibt es das überhaupt? Kann man sagen, Hunde sind so? Nein, haben wir schon gesagt, kann man eigentlich gar nicht so richtig. Und wenn ihr mehr zu diesen ganzen spannenden Dingen, die Hunde so treiben in anderen Ländern, miteinander, mit den Menschen draußen, als Hund, der irgendwo hingehört, freilebend ist, aber vielleicht doch irgendwie auch noch mit den ganzen Straßenhunden. Wenn ihr all darüber ein wenig mehr wissen möchtet, dann wollen wir euch natürlich noch einmal dieses Buch hier ans Herz legen, Die geheime Welt der Straßenhunde, erschienen im Kosmos Verlag. Das verlinken wir euch auf jeden Fall hier drunter. Und weitere Trainingsangebote und Ideen und auch Online-Kurse, die Sarah dann sehr, ja, wirklich ungefiltert, sagen wir es mal so, oder ohne da zu viel aufzuhübschen, euch auch wirklich sehr, sehr viel zeigt, findet ihr unter www.sarah-fink.com. Da auch Training, Kontakt und so weiter. Und ich würde sagen, ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit, für die spannenden Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Und ich hoffe darauf, dass viele sich hier ein wenig ja, offen zeigen, da auch einfach mal ein bisschen reinzustöbern und Lust haben, sich dem ganzen Thema ein wenig näher anzunehmen und da etwas mehr erfahren möchten. Vielen Dank.
Ich danke dir für die Einladung.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.